ich angekündigt werde. Ihr könnt wieder Platz nehmen. William Paul Young. Vielleicht klingt das bei manchen. Das ist der Autor von das Buch Die Hütte. Da gibt es ja auch einen Film davon. Und dieser Mann, William, ist in einer Familie aufgewachsen, was alles andere als heile war. Sein Vater stammte aus einem sehr kaputten Elternhaus und sowohl sein Vater als auch sein Großvater waren richtige Gewalttäter. Mit 12 Jahren wurde sein Vater waise und wurde geschickt auf einen Bauernhof, um dort mit 13 Jahren zu arbeiten. Also schon ein hartes Leben von Anfang an hatte dieser Vater. Er wurde dann Christ, Missionar sogar, und gründete später auch eine Familie. Aber seine Prägung mit Gewalt waren immer noch da. William sagt in einem Interview mit den ERF Folgendes: Schon zu meiner Geburt war mein Vater ein gebrochener Mann, der nicht wusste, wohin mit seiner Wut und mit seinen Verletzungen. Also statt Liebe und Freundlichkeit bekam immer wieder dieser William die Wut des Vaters zu spüren. Sein Zorn. Und das hinterließ Spuren bei ihm von klein auf. Spuren wie zum Beispiel, du bist nicht gut genug. Spuren wie, du musst mehr leisten, um angenommen zu sein. Und William glaubte an Gott, er hatte auch die Bibel gelesen, er kannte auch viele Texte aus der Bibel, man könnte sagen, er kannte sich gut aus, aber er sah Gott genauso, wie er seinen Vater erlebt hat. Das konnte er nicht rausbekommen. Er sagt weiter in diesem Interview: Ich wuchs mit der Vorstellung auf, dass Gott wie mein Vater Opferbereitschaft und perfekten Gehorsam erwartet. Und wenn ich nicht genüge, entzieht er mir seine Zuneigung und Liebe. Ich habe 50 Jahre gebraucht, um das Gesicht meines Vaters vom Antlitz Gottes zu wischen. Das hat mich sehr berührt. 50 Jahre, um zu erkennen, dass Gott nicht wie sein Vater war. 50 Jahre, um zu entdecken, dass Gott besser ist, als er immer gedacht hat. Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, heute machen wir den 5. Teil von unserer Serie über Gottesbilder. Wir machen gerade so quasi eine Serie über unser Bild von Gott. Und das ist der 5. Teil, wo es um Familie gehen wird. Gottes Bild in den Familien. Viele Menschen glauben an Gott und sehen dabei eigentlich das Gesicht von das, was sie in der Vergangenheit erlebt haben, in Gott. Sie sehen das Gesicht ihrer Verletzungen oder sie sehen das Gesicht ihrer eigenen Eltern in Gott. Und an dieser Stelle finde ich das wichtig: Kinder lernen die Welt zuerst nicht durch Bücher. Sie lernen sie durch Beziehungen. Wie man mit ihnen spricht, wie man sie anschaut oder nicht, wie man auf deren Fehler auch reagiert, wie man sie behandelt, wenn sie versagt haben. Wenn also ein Kind immer wieder hört zu Hause: Warum kannst du nicht einfach so sein wie deine brave Schwester? Warum geht das bei dir nicht? dann lernt dieses Kind langsam vielleicht irgendwann, ich bin nur dann wertvoll, wenn ich besser bin als andere. Denn das war ja Vergleich immer von klein auf. Und irgendwann kann sich auch dieser Gedanke dann auf Gott übertragen, auf seine Gottesbeziehung. Vielleicht liebt Gott mich nur dann, wenn ich gut genug bin. Oder wenn Fehler vor allem Kritik auslösen, wenn ein Kind ständig Angst hat, etwas Falsches zu machen, dann kann sich auch ein anderer Gedanke festsetzen, wie zum Beispiel, mit meinen Fehlern bin ich hier nicht willkommen. Bloß keine Fehler machen. Dieser Gedanke überträgt sich dann natürlich auf die Gottesbeziehung. Bloß keine Fehler machen. Auf der anderen Seite, wenn ein Kind versagt und trotzdem in den Arm genommen wird, wenn es Fehler macht und trotzdem geliebt wird, wenn Eltern nicht nur Gehorsam verlangen, sondern auch zuhören und vergeben können, dann lernt dieses Kind Folgendes. Meine Fehler sind nicht das Ende dieser Beziehung. Unsere Kinder hören nicht nur, was wir über Gott schön sagen. Vielleicht hier von der Kanzel oder auch zu Hause in der Familienandacht. Sondern sie beobachten, wie wir leben. Und oft lernen sie Gott zuerst durch uns kennenlernen. Im Rahmen meiner Masterarbeit Entschuldigung, habe ich mich mit der Frage beschäftigt, hat das Gottesbild der Eltern einen Einfluss darauf, wie sie auch die Kinder erziehen? Also wenn zum Beispiel Eltern Gott als liebevoll betrachten und erleben, gehen sie dann auch liebevoll mit den Kindern um in deren Erziehungsstil? Oder auf der anderen Seite, wenn sie sich Gott eher als strafend vorstellen und kontrollierend, wirkt sich das auch dann auf deren Erziehung um? Das war ein bisschen meine Frage. Und in meiner Forschung oder auf dem Weg dahin habe ich viele Studien dann gelesen. Ich wusste nicht, dass es so viel gibt. Ich musste nicht mal lange suchen. Und diese Studien zeigen so zusammengefasst, dass unser Gottesbild nicht nur von Predigten und irgendwelchen Bibeltexten geprägt wird. Die Art, es entsteht eigentlich durch die verschiedene Art der Erfahrungen, die wir erlebt haben, besonders wenn es um Beziehungen geht und besonders wenn es um die Kindheit geht. Da wird ganz stark das Gottesbild geprägt. Die Art, wie wir Liebe erlebt haben, wie mit unseren Fehlern umgegangen wurde in unserer Kindheit und ob wir dann Sicherheit oder Angst erfahren haben, beeinflusst dann häufig, wie wir später Gott sehen werden. Menschen, die in ihrer Kindheit Geborgenheit, Annahme, Verlässlichkeit erlebt haben, fällt es dann denen auch leichter, an einen liebevollen Vater zu glauben. Menschen aber, die viel Druck erlebt haben, viel Ablehnung oder Unberechenbarkeit der Eltern, dass sie mal nett sind und dann rasten sie aus und so, diese Unberechenbarkeit, dann kämpfen sie häufiger mit einem Gottesbild, was von Angst geprägt ist. Ich habe dann weitere Studie gefunden, viel über das Gebet. Und ich muss sagen, das hat mich sehr schockiert. Gebet hat nicht immer eine positive Auswirkung auf deine Psyche. Ich so, was? Gebet ist doch gut, wenn man betet. Es ist nicht immer gut. So, wieso? Entscheidend ist, zu welchem Gott du betest. Ein Gebet zu einem liebevollen Gott in deiner Vorstellung, wirkt dann stärkend für dich in deiner Psyche und deinem Körper. Aber zu einem Gott zu beten, den man als fern, strafend, ablehnend erlebt, das bewirkt große Schuldgefühle und man kämpft sehr viel mit Ängsten und Selbstzweifeln. Auch das Selbstwert wird beeinflusst von deinem Gottesbild. Menschen, die sich von Gott angenommen fühlen, entwickeln dann ein häufiges, stabileres Selbstwertgefühl. Und auf der anderen Seite, wenn man ständig das Gefühl hat, Gottes Erwartungen nicht zu erfüllen, kämpft man dann ständig mit Selbstwertproblemen, Selbstzweifel. In meiner eigenen Studie, in meiner Masterthese, da habe ich 300 adventistische Elternteilen durch eine Befragung interviewt quasi dann. Und es kam Folgendes raus, dass Eltern, die Gott als liebevoll und geduldig und fürsorglich erleben, gehen dann oft wärmer in deren Kindererziehung um. Auf der anderen Seite zeigte sich, und das war mein stärkster Wert von der Studie, bei weitem der stärkste Wert, dass je stärker Eltern Gott als streng, strafend und kontrollierend wahrnehmen, desto häufiger waren sie auch in deren Erziehung sehr streng und kontrollierend. Und jetzt frage ich mich, okay, wenn das Gottesbild unser Leben so stark prägt, dann frage ich mich, welchen Gott lernen unsere Kinder durch uns gerade kennen? Welchen Gott lernen deine Kinder zu Hause gerade kennen? Einen Gott, bei dem man nie genug ist? Einen Gott, der hauptsächlich kontrolliert? Einen Gott, der ständig enttäuscht ist, weil du wieder versagt hast und du es einfach nicht schaffst? Oder einen Gott, der liebt, der vergibt, der begleitet, der auch, aber auch gleichzeitig Orientierung gibt in dein Leben? Wir werden uns jetzt zwei Texte anschauen, die uns unterstützen sollen, unser Gottesbild zu reflektieren. Natürlich gibt es viele andere Texte, aber wir schauen uns heute nur zwei an. Und der erste ist Johannes 14. Johannes 14, Vers 8 und 9. Johannes 14, Vers 8 und 9. Philippus spricht zu Jesus: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeige uns den Vater? Jesus sagt also zu Philippus: Das ist immer noch nicht gecheckt. Jesus ist die größte Offenbarung, die wir von Gott bekommen haben. Ist die größte Offenbarung von Gottes Wesen. Alles, was du über Gott denkst und meinst zu wissen, soll also durch den Maßstab von Jesus durchgehen. Mit anderen Worten sagt Jesus: Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau auf mich. Schau darauf, wie ich mit Menschen umgehe. Schau darauf, wie ich mit Sündern spreche oder wie ich mit Kindern umgehe oder wie ich Menschen behandle, die versagt haben im Leben oder wie ich auf Menschen reagiere, die mich ablehnen. Denn so ist der Vater. Genauso. Und vielleicht müssen wir uns das immer wieder bewusst machen. Jesus kam nicht nur, um uns irgendwie zu erlösen. Jesus kam, um eine uralte Lüge zu zerstören. Die Lüge, die im Garten Eden begann. Satan stellte Gottes Charakter in Frage. mein Gott ist wirklich gut mit euch. Könnt ihr ihm wirklich vertrauen? Und seitdem kämpft die Menschheit mit dieser Frage. Ist Gott wirklich gut? Und Jesus kommt dann zu dieser Welt oder in dieser Welt und sagt, ja, schaut auf mich. Jede Heilung ist Gottes Antwort. Jede Umarmung eines Ausgestoßenen ist Gottes Antwort. Jede Träne, die Jesus über Jerusalem gegossen hat, ist Gottes Antwort. Jedes Essen mit Zöllnern und Sündern ist Gottes Antwort. Jede Vergebung, die Jesus ausgesprochen hat, ist Gottes Antwort. Jesus ist Gott, der für alle sichtbar macht, wie der Vater wirklich ist. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein. Denn viele von uns, da stehe ich auch in der Gefahr, tragen Bilder von Gott in sich, die vielleicht gar nicht von Jesus stammen. Vielleicht sehen wir Gott durch die Brille der Enttäuschungen aus unserer Vergangenheit. Durch die Strenge deines Vaters vielleicht. Oder durch die Distanz deiner Mutter. Oder durch Angst oder durch Schuld wurde dann Gottes Bild dann geprägt. Ich würde gerne jetzt zu meinem letzten Text kommen, Markus 7. Markus 7, Vers 13. Hier ist so ein bisschen eine Auseinandersetzung, könnte man sagen, zwischen die Pharisäer und Jesus. Und Jesus sagt dann im Gespräch mit denen, Markus 7, Vers 13, und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf und viele ähnliche Dinge tut ihr. Also ihr haltet eure Tradition höher als wie Gott sich dargestellt hat in der Bibel. Und wenn wir diesen Text lesen, denken wir oft zuerst dann an die Pharisäer. Aber wir müssen etwas verstehen. Die Menschen zur Zeit von Jesu hatten ihr Gottesbild nicht selbst erfunden. Die Menschen zur Zeit Jesu hatten es quasi auch geerbt von deren Kultur. Von deren Kultur, von deren Eltern, von was gelehrt wurde in der Kirche, also in der Synagoge, die Rabbiner und was auch die religiöse Tradition damals waren. Und Generation für Generation wurde ihnen erklärt worden, wie Gott ist, was Gott wichtig ist, was Gott von dir erwartet, wen Gott annimmt und wem Gott nicht annimmt. Und irgendwann war das Bild Gottes so verzerrt und entstellt worden, dass die Menschen von Gott geredet haben, aber Gott nicht kennen eigentlich. Die Pharisäer waren wirklich überzeugt, dass sie Gott verteidigen vor Jesus. Und gleichzeitig standen sie dem Gott gegenüber, den sie angeblich kannten, und erkennen ihn nicht. Und bevor wir jetzt zu schnell auf die Pharisäer mit Fingern zeigen, würde ich gerne uns einen Spiegel vorhalten. Könnte es sein, dass auch wir auch Dinge über Gott übernommen haben, einfach, weil es immer gesagt worden ist? Könnte es sein, dass manche unserer Vorstellungen von Gott mehr von unserer Tradition als Kirche oder als Familie geprägt ist, als von Jesus selbst? Wenn ich ehrlich sein darf, ich sehe, dass jede Generation in der Gefahr steht, Traditionen zu bewahren und dabei Gott aus den Augen zu verlieren. Wenn ich ein bisschen direkter reden darf, manchmal sprechen wir mehr darüber, was ein Christ oder ein Adventist nicht tun soll, als darüber, wer Gott ist. Wenn ich noch direkter reden darf, man redet dann oder man diskutiert dann über Kleidungsstil, was man essen soll, über die richtigen Lieder in dem Liederbuch, was man am Sabbat alles tun darf und was nicht, welche Leute auf dem richtigen Weg sind und welche nicht. Es wird manchmal mehr über Regeln als über die Beziehung zu diesem Jesus geredet, mehr über das christliche Leben als über Christus selbst. Und liebe Gemeinde, dann wachsen Kinder in dieser Gemeinde auf und in anderen Gemeinden und lernen unbewusst ein Gottesbild, das eher dann vielleicht von Angst geprägt ist als von Vertrauen. Deshalb brauchen wir auch immer wieder die gleiche Korrektur wie die Menschen zu Zeiten von Jesus. Und was war das? Wir müssen zu Jesus zurück. Er ist unser Maßstab. Wer mich gesehen hat, sagt Jesus, hat den Vater gesehen. Am Ende ist nicht die Tradition unser Maßstab. Am Ende ist nicht unsere Kultur oder deine Kultur dein Maßstab. Am Ende ist Jesus Christus unser Maßstab. Und wenn ich heute an die Herausforderungen unserer Gemeinde denke, dann sind es für mich nicht zuerst die Fragen vom Lebensstil in erster Reihe oder die großen Veränderungen im Gottesdienst oder die schrumpfenden Finanzen oder die vielen Diskussionen über Auslegung von irgendwelchen Texten. Ich glaube, das ist nicht die primäre Herausforderung, was wir haben. Ich glaube, die größte Gefahr, die ich sehe, vielleicht kurze Fußnote, weil ich will jetzt noch mal direkter sein. In meiner Familie, wir sind es gewohnt, Dinge direkt zu sagen, statt dass man so rumeiert. Die große Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir uns mehr um unsere adventistische Identität drehen, als um die Identität in Christus. Dass wir mehr darüber sprechen, wer wir sind, als darüber, wer Jesus ist. Mehr darüber, was uns von anderen irgendwie unterscheidet, als über Jesus. Und versteht mich jetzt nicht falsch. Ich liebe die Adventgemeinde. Ich liebe unsere Gemeinde. Ich bin Adventist aus wirklicher Überzeugung. Ich glaube an die besondere Berufung, die Gott diese Bewegung gegeben hat. Unsere Identität ist aber in Christus. Und Adventismus ist unser Missionsauftrag, wie wir quasi das auf die Straße bringen. Wenn wir als Adventgemeinde von der Wiederkunft dann sprechen, dann reden wir von Hoffnung. Wir sagen eine Welt voller Unsicherheiten, die Geschichte endet nicht im Chaos. Jesus kommt wieder. Wenn wir vom Sabbat sprechen, dann reden wir von Wert, von Würde, was Gott uns gegeben hat. Du bist mehr als deine Leistungen. Du musst dir deinen Wert nämlich nicht verdienen bei Gott. Wenn wir dann vom Heiligtum sprechen, dann reden wir von Vergebung und Barmherzigkeit Gottes. Von einem Gott, der wirklich alles daran setzt und alles tut, um seine Kinder nach Hause zu bringen. Sogar mit einer kleinen Veranschaulichung, Heiligtum. Wenn wir vom Zustand der Toten sprechen, dann reden wir vom Frieden, von der Hoffnung, dass unsere Verstorbenen sicher in Gottes Händen ruhen dürfen und auf die Auferstehung warten. Das könnte ich alle so Glaubenspunkte von uns durchgehen. Und ich glaube, das wäre die gesunde Art und Weise, das zu verkündigen. Ich glaube wirklich, dass wir als Adventgemeinde der Welt etwas zu sagen haben. Nicht, weil wir irgendwie besonders wären als die anderen. Und es berührt mich immer wieder, dass Ellen White ihr erstes großes Werk, Patriarchen und Propheten, mit den Worten beginnt, wisst ihr das? Gott ist die Liebe. Und sie endet dann ihr großes Werk dann mit dem großen Kampf mit Gott ist Liebe. Also nach der ganzen Geschichte der Sünde, nach all den Missverständnissen über Gottes Charakter, bleibt am Ende eine Wahrheit bestehen. Gott ist Liebe. Adventismus, liebe Gemeinde, war nie das Zentrum. Adventismus ist in seiner besten Form, zeigt immer auf Jesus hin eigentlich. Und wenn nicht, dann stimmt etwas nicht. Schon unser Name erinnert uns eigentlich daran. Wir sind Adventisten, Menschen, die auf die Wiederkunft Jesu warten. Advent. Unser Name verweist nicht auf uns, sondern verweist auf ihn. Ich bin davon überzeugt, die Adventgemeinde würde wirklich aufblühen wie nie zuvor, wenn wir unser Blick kompromisslos auf Jesus richten und auf Jesus allein. Vielleicht brauchen wir heute nicht erst bessere Strategien und Programme, um aufzublühen. Vielleicht müssen wir, so banal es klingt, zuerst wieder sehen lernen, wie wunderschön Jesus ist. Liebe Gemeinde, heute geht es mir nicht darum, dass wir nach Hause gehen und uns mehr anstrengen, bessere Eltern oder Menschen zu sein. Darum geht es mir nicht. Es geht mir auch nicht darum, dass wir uns vornehmen, alles ab jetzt richtig zu denken und zu handeln. Die Frage zu mitnehmen ist, welchen Bild von Gott trage ich gerade in meinem Herzen? Welchen Bild von Gott trage ich gerade in meinem Herzen? Liebe Eltern, eure Kinder werden wahrscheinlich nicht jede Familienandacht beibehalten. Sie werden sie vielleicht vergessen. Sie werden vielleicht nicht jede Regel behalten. Sie werden wahrscheinlich nicht jede Predigt behalten. Aber sie werden sich daran erinnern, wie es sich angefühlt hat, bei euch zu Hause zu sein. Das kann ich euch garantieren. Sie werden sich daran erinnern, wie es sich angefühlt hat, bei euch zu Hause zu sein. Liebe Gemeinde, unsere Kinder und Jugendlichen werden sich daran erinnern, wie es sich angefühlt hat, bei uns in der Gemeinde zu sein. Erkennen Sie Jesus in uns? Wenn eure Kinder euch beobachten, sehen sie dann etwas von seiner Geduld? Sehen sie dann etwas von seiner Freundlichkeit oder von seiner Barmherzigkeit oder von seiner Gnade? Etwas von Jesu Herzen? Können sie das erkennen? Und vielleicht sitzen heute Eltern hier, die erkennen, ja, manche Dinge, die ich weitergegeben habe, waren nicht immer ein gutes Abbild von Gott. Und an dieser Stelle würde ich gerne euch Mut machen. Gott sucht keine perfekten Eltern. Er sucht Menschen, die bereit sind, sich von seiner Liebe verändern zu lassen. Ich möchte mich jetzt an die Teenies und Jugendlichen wenden. Wo seid ihr denn? Oben und ein bisschen unten. Vielleicht sitzt du hier und hörst das Ganze, was wir hier reden über Gottesbild und Familie, Erziehung. Und vielleicht denkst du dir, wenn du wüsstest da vorne, wie es gerade bei mir zu Hause ist, wenn du wüsstest, was ich erlebt habe zu Hause, und ja, vielleicht, liebe Teenie oder Jugendliche, hast du Dinge erlebt, die nie hätte passieren dürfen. Vielleicht hast du auch Worte gehört, die dich bis heute begleiten. Dann möchte ich, dass du etwas weißt. Kein Mensch kann Gott vollkommen widerspiegeln. Nicht deine Eltern, auch nicht dein Pastor übrigens. Nicht deine Gemeinde. Und deshalb lade ich dich ein, baue dein Bild von Gott nicht auf den Fehlern von Menschen auf, nicht auf den Fehlern vielleicht deiner Eltern, nicht auf den Enttäuschungen, die vielleicht du selbst erlebt hast, sondern auf Jesus. Geh auf eine Entdeckungsreise, wer Jesus ist. Denn Menschen können sich immer irren. Menschen können auch verletzen und Menschen können auch versagen. Auch in der Kirche. Aber Jesus zeigt uns, wie Gott wirklich ist. Und ich bin so dankbar, dass Jesus gekommen ist und uns ein paar Dinge klargestellt hat, wer Gott ist. Vielleicht ist Gott viel schöner, als du glaubst. Vielleicht viel liebevoller, vielleicht viel geduldiger, vielleicht viel vertrauenswürdiger, als du denkst. Liebe Gemeinde, lass uns auf Jesus schauen. Wir haben uns ein Ziel gestellt, geistliches Wachstum. Und ich denke, geistliches Wachstum für uns als Gemeinde besteht nicht darin, mehr zu tun, sondern vielleicht klarer zu sehen, wer Gott ist. Denn niemand kann lange auf einen Gott von so einer Schönheit schauen und dasselbe bleiben. Es geht nicht. Das ist wirklich meine hundertprozentige Überzeugung. Es geht nicht. Es ist so wie, wenn man sagt, ja, ich war im Ozean baden und ich bin nicht nass geworden. Es geht nicht. Es geht nicht. Lass dich von der Liebe des Vaters berühren. Lass Jesus dir zeigen, wie Gott wirklich ist. Und erlaube ihn, diese Bilder zu heilen, die nicht von ihm stammen. Damit sein Herz dein Herz berühren kann. Amen.